ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Auch heute besprechen wir mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler wichtige Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Im Wesentlichen geht es ja da um militärische, militärpolitische Dinge. Tag, Herr Bühler, Tag nach Berlin.
Tag, Herr Deisinger. Tag nach Leipzig, nehme ich an.
Ja. Ja, natürlich. Was haben wir heute vor? Wir reden über das neue Wehrdienstmodell, das der Bundesverteidigungsminister vorgestellt hat. Dann schauen wir mal auf den Stand der Dinge beim Aufbau einer deutschen Brigade in Litauen. Das soll auch nur mein erster Aufschlag sein. Wir wollen versuchen, in einer der nächsten Folgen auch mal mit denen zu sprechen, die direkt vor Ort mit dieser Aufgabe betraut sind. Fragen von Hörerinnen und Hörern wollen wir auch beantworten. Zur aktuellen Lage, das gleich zu Anfang, sagen wir heute nichts. Das hat den Grund, dass wir diese Folge aus Termingründen schon am Mittwoch, 19. Juni, gegen Abend aufzeichnen müssen. Wir sie aber erst am Freitag, 21. Juni 2024, veröffentlichen. Wir haben es jetzt kurz nach 16.30 Uhr an diesem 19. Juni. Zu hören ist der Podcast, wie gewohnt, in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Erstes Thema, der Bundesverteidigungsminister und sein Versuch, die Bundeswehr, die Bundesrepublik kriegstüchtig zu machen, wie er mal formuliert hat. Dafür braucht es auch mehr Personal in der Bundeswehr, mehr Soldaten. Und ein Weg scheint nun zu sein, wieder eine Art Wehrpflicht einzuführen. Ich sage eine Art Wehrpflicht, denn das, was Pistorius an Vorschlägen vorgelegt hat, scheint ja am Ende, zumindest in meinen Augen, doch keine zu sein. Auch wenn man noch so schöne Worte dafür in anderen Ländern gefunden hat, deren Ideen man anscheinend auch übernehmen möchte. Auswahl, Wehrpflicht ist so ein Wort. Man könnte es auch ein bisschen böser formulieren, eine Fragebogen-Wehrpflicht. Aber ganz der Reihe nach, Herr Bühler, so ein Fragebogen spielt ja zumindest in den Vorstellungen von Pistorius eine große Rolle.
Ja, das scheint so zu sein, aber lass uns lieber der Reihe nach vorgehen. Ich glaube, den Fragebogen können wir zum Schluss auch nochmal behandeln. Ich würde eingangs gerne einen Punkt feststellen, den wir schon mal besprochen haben in diesem Podcast, der aber wichtig ist am Anfang. Wir sehen jetzt nach einigen Monaten der andauernden Debatte, dass sich der Lösungsraum doch verengt hat. Und es gibt aus meiner Sicht Übereinstimmung, dass es keinen Weg zurück zur alten Wehrpflicht des Kalten Krieges gibt. Und das aus verschiedenen Gründen. Und das halte ich auch aus verschiedenen Gründen für richtig. Müssen wir jetzt nicht nochmal diskutieren, können wir vielleicht auf Nachfrage nochmal gelegentlich machen. Tatsache ist aber auch, dass die Bundeswehr aufwuchsfähig sein muss und darüber hinaus genügend Freiwillige braucht, um die aktiven Strukturen zu besetzen. Also der Minister hat drei Modelle vorgelegt. Ganz kurz, erstens, das erste Modell sieht vor, die Möglichkeiten des freiwilligen Wehrdienstes auszubauen. Ich sage deshalb ausbauen, weil es dies bereits heute gibt. Die Bundeswehr hat heute ca. 10.000 freiwillig Wehrdienstleistende. Das Modell hat sich die letzten Jahre bewährt. Es führt dazu, dass sich viele Qualifizierte melden. Da ist man überrascht, wie hoch die Qualifikation manchmal ist. Und wenn sie einmal dabei sind, dann verlängern sie auch gerne ihren freiwilligen Dienst bis zur Obergrenze von 23 Monaten. Das ist das, was gesetzlich möglich ist. Oder sie werden sogar Zeitsoldaten. Der Einstieg in diesen Wehrdienst erfolgt dabei allerdings durch eine Bewerbung. Da muss der Bewerber also initiativ werden. Der Ausbau dieses Modells sieht deshalb wieder eine Erfassung aller jungen Männer vor und dass sie verpflichtend einen Online-Fragebogen ausfüllen müssen, indem sie Aussagen zu ihrer Fitness, zu ihrem Interesse an der Bundeswehr machen müssen. Und auf dieser Grundlage werden sie dann zu einer Musterung und zu einem Gespräch eingeladen. Das heißt, die Bundeswehr will dann die Interessierten und die Geeigneten auswählen und sie nach dem Freiwilligkeitsprinzip einberufen. Zweitens, ganz kurz, die zweite Möglichkeit ist eine Auswahlwehrpflicht. Nach dem Modell Schwedens, aber auch Norwegen und Finnland haben ähnliche Systeme. Für alle Männer würde die Erfassung, also der Online-Fragebogen und die Musterung verpflichtend. Die Bundeswehr beruft dabei nur diejenigen ein, die sie auch braucht und verkraften kann. Auf der Grundlage der individuellen Dienstbereitschaft, der Motivation, der Qualifikation. Das würde bedeuten, dass die Bundeswehr aus einem Jahrgang von 400.000 Männern in Deutschland zum Beispiel 20.000 bis 30.000 auswählen würde. Und das dritte Modell bezieht auch Frauen in die Wehrverfassung ein, ist im Grunde genommen das Modell 2 plus Frauen und könnte, wenn es so kommt, Teil einer allgemeinen Dienstpflicht werden, wenn das irgendwann mal politisch entschieden wird. Also der Minister hat zunächst Modell 1 vorgeschlagen, in dem Verständnis, dass die anderen Möglichkeiten darauf aufbauen und die Wehrpflicht, wenn notwendig und politisch möglich, weiterentwickelt werden kann.
Dann gehen wir aber den Weg vielleicht nochmal durch. Musterung hatten Sie angesprochen, wenn diese Fragebögen dann ausgefüllt sind, eingetrudelt sind, bei wem auch immer, bei der Bundeswehr. Will man daraus diesen Kandidatenkreis auswählen, die man halt zur Musterung einlädt? Viele wissen heute möglicherweise, zumindest von den jüngeren Leuten, gar nicht mehr, was Musterung bedeutet. Das wird dann so sein wie früher auch, als die Wehrpflicht noch nicht ausgesetzt war?
Nein, ganz sicher nicht. Und das meine ich ja auch mit meinem ersten Satz, dass es keinen Weg zurück zur alten Wehrpflicht gibt. Das muss natürlich ganz neu gemacht werden. Es ist, wenn Sie schon ansprechen, dass das nicht ganz klar ist, es ist eine Gesundheitsuntersuchung, die feststellt, ist er geeignet für die Anforderungen, für die körperlichen, aber auch für die geistigen Anforderungen. Und das endet mit einem Ergebnis, geeignet oder nicht geeignet.
Dann sollen, so habe ich das zumindest gelesen, 40.000 bis 50.000 zu dieser Musterung erscheinen von all denen, die die Fragebögen ausgefüllt haben. Aber allein, wenn das mal 400.000 sind, ne? Also allein aber 40.000, 50.000, Zehntel derjenigen, die den Fragebogen ausfüllen mussten, das ist für die aktuellen Strukturen doch aber sicher auch schon eine Größenordnung, die man erstmal stemmen muss.
Das ist richtig. Auch die Erfassung eines ganzen Geburtsjahrganges, ja. Da sprechen wir ja bei Männern 400.000, wie gesagt, plus nochmal die gleiche Zahl an Frauen. Wenn es dann so kommt beim Modell 3, das wird Personal brauchen, das wir nach Aussetzung der Wehrpflicht einfach abgebaut haben.
Und das soll alles auf grundsätzlich erstmal auf Freiwilligkeit basieren, also das Fragebogen ausfüllen nicht, das ist verpflichtend, aber daran kann man ja sicher angeben, also dass man nicht zur Bundeswehr will. Denken Sie wirklich, dass man daraus die tausenden Soldaten mehr gewinnen kann, die man braucht? Also ich meine, Sie hatten es ja angedeutet, freiwillig kann man ja jetzt schon dienen. Man muss halt nur wollen und selbst seinen Hintern hochkriegen. Und dieses Hintern hochkriegen wird dann mit dem Fragebogen quasi ein bisschen erzwungen. Aber nur weil man dann diese Erstkontakte zu den Leuten hatte, sollen dann wirklich mehr Leute zur Bundeswehr wollen?
Also es ist zumindest das Ziel des Ministers, so habe ich ihn verstanden, wenn er sagt, er will den bestehenden freiwilligen Wehrdienst weiter ausbauen. Und aus diesen Erfahrungen heraus, auch schon in meinen Verwendungen vor 10 Jahren, kann ich sagen, das funktioniert schon. Wenn erstmal die erste Hemmschwelle gebrochen ist, dann ist der junge Mann eher bereit, seinen Dienst zu verlängern oder gar als Zeitsoldat in der Bundeswehr zu dienen.
Ich glaube, da müssten Sie überall bei der Musterung sitzen. Also wenn ich die Mails richtig verstehe, die wir immer bekommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Großteil der Leute bei Ihnen, Herr Bühler, gerne dienen würde.
Ich kann aber nicht nochmal einen Job annehmen. Ja. Sie meinen so als Musterungsberater.
Was auch immer. Und zurück in den Dienst können Sie ja auch nicht. Aber was meinen Sie, wie hilfreich sind denn solche Goodies eigentlich? Also nach dem Motto, wenn ihr zum Beispiel länger als 6 Monate dient, dann könnt ihr bei der Bundeswehr auch den Führerschein machen. Auch wenn man wo ausdrücklich sagt, das sei kein Goodie, aber ja, was ist es denn sonst bei den Beträgen, die man mittlerweile für einen Führerschein hinlegen muss? Ist das hilfreich?
Also klar ist, dass Anreize notwendig sind. Der beste Anreiz allerdings ist der Dienst in den Streitkräften, wenn sie gut und modern ausgerüstet sind, wenn sie dort zeitgemäß, aber körperlich und geistig fordernd ausgebildet werden. Ferner, und das ist ganz wichtig, wenn der Dienst an der Allgemeinheit auch wertgeschätzt wird von eben dieser Allgemeinheit. Das würde ich vorausschicken, wenn wir über solche Einzelmaßnahmen sprechen. Aber sicher kann man sich da vorstellen, dass es die eine oder andere Vergünstigungen gibt. Das muss nicht unbedingt unmittelbar mit dem Wehrdienst zusammenhängen, also innerhalb des Wehrdienstes stattfindet. Das können Vergünstigungen sein beim Zugang zu Studienplätzen oder was auch immer man sich da einfallen lassen kann.
Aber dann stellt sich sicher auch dabei die Frage der Gleichberechtigung. Frauen tauchen ja bei den Modellen von Herrn Pistorius erst im dritten Modell auf, das hatten Sie erläutert. Aber es könnten ja nun auch, wenn das so ist, beispielsweise Führerschein und so weiter und so fort, junge Frauen ankommen und sagen, das will ich aber auch.
Ich glaube, das wird so kommen. Solange das alles freiwillig ist, ist es ja kein Problem. Frauen können sich auch heute freiwillig zum Wehrdienst bewerben. Schwieriger wird es, wenn es nur für Männer verpflichtend wird, weil der Grad an Freiwilligkeit nicht mehr ausreicht, um den Bedarf zu decken. Also Frauen haben schon vor fast 25 Jahren eingeklagt, dass sie nicht nur in Anführungsstrichen im Sanitätsdienst und in der Logistik eingesetzt werden wollen, sondern auch bei den Kampftruppen. Das haben eine oder zwei Frauen haben das eingeklagt und sie haben Recht bekommen. Und wir haben heute die Situation, dass wir die ersten Kompaniechefinnen haben in Kampfkompanien, dass wir die erste Bataillonskommandeurin haben in einem Artilleriebataillon. Und sie stehen dort, nicht ihren Mann, sondern ihre Frau. Und auch das hat sich bewährt.
Aber alles erstmal auf der Basis der Freiwilligkeit. Und in dem Punkt gehen ja nun einige politische Akteure noch ein ganzes Stück weiter. Also CDU, CSU sagen beispielsweise, wir wollen, dass auch Frauen verpflichtend diesen Fragebogen ausfüllen müssen. Denn die dürfen das zwar ausfüllen, aber müssen sollen sie es nicht. Und die Wehrbeauftragte des Bundestags, die sagt das auch. Was meinen Sie denn?
Also rein pragmatisch würde ich mal sagen, fangen wir erstmal mit der Hälfte eines Geburtsjahrgangs an und bauen das in einem zweiten Schritt weiter aus. Auf der anderen Seite wissen natürlich auch die Politiker, die das jetzt fordern, dass für jede Art von Verpflichtung für Frauen eine Grundgesetzänderung erforderlich ist. Unser Grundgesetz sieht nur eine Wehrpflicht für Männer vor. Und da ist es natürlich schwierig für die Ampel, eine Grundgesetzänderung zusammen mit der CDU, CSU zu beschließen, wenn nicht gar unmöglich.
Dann interessiert mich noch die Wehrpflicht, die wurde ja mal ausgesetzt, unter anderem, weil man gesagt hat, es gibt eigentlich keine sogenannte Wehrgerechtigkeit mehr. Es ist also immer nur ein sehr kleiner Teil eines Jahrgangs eingezogen worden. Die Mehrheit, die kam irgendwie drumherum. Was ist denn jetzt bei diesem Pistorius-Modell anders? Also beispielsweise Auswahlwehrpflicht. Es wird doch wieder nur eine Minderheit sein, die man einzieht.
Also das ist kein Problem bei Modell 1, das ja bis auf die Rücksendung des Fragebogens durch die Männer freiwillig ist. Bei den Modellen 2 und 3 stellt sich die Frage nach der Wehrgerechtigkeit. Da bin ich, Herr Deisinger, selbst gespannt, wie in diesem Punkt die Diskussion weitergeht. Als wir vor knapp 10 Jahren die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht prüften im Ministerium, kam von den Juristen immer das Argument der Wehrgerechtigkeit. Diese sei so stark in unserem Rechtssystem verankert, also nicht nur durch die Gesetze, nicht nur das Grundgesetz, sondern auch durch höchstrichterliche Urteile, dass eine Auswahlwehrpflicht, die wir damals schon als Option prüften, ohne Grundgesetzänderung unmöglich sei. Das gilt ohne Zweifel auch für die Option 3. Wahrscheinlich aus meiner Sicht auch die Option 2. Ein Hinweis ist, dass in dem Optionenpapier der Hinweis grundgesetzkonform enthalten ist, in Anführungsstrichen. In diesem Punkt kann man also wirklich gespannt sein, wie die Diskussion weitergeht. Eine Änderung des Grundgesetzes halte ich bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen für schwierig, wie gesagt, fast ausgeschlossen. Die FDP ist grundsätzlich gegen die Wehrpflicht, Teile der SPD, vor allen Dingen in der Spitze auch, Teile der Grünen ebenfalls. Da ist für mich keine Mehrheit in Sicht. Eine Mehrheit für die Wehrpflicht gibt es nur in der Bevölkerung, nicht im Parlament. Und bei der Bevölkerung dominieren die Älteren, die das befürworten, die Jüngeren eben nicht. Insgesamt ist der Ansatz von Minister Pistorius, also die Option 1, pragmatisch und orientiert sich am politisch Machbaren. Zugleich packt er aber auch verschiedene Maßnahmen an, die Erfassung, die Musterung, den Wiederaufbau der dafür notwendigen Verwaltungsstrukturen und orientiert sich hinsichtlich des Bedarfs, und das ist gleichermaßen wichtig, an dem zurzeit militärisch Möglichen, kann aber diese Möglichkeit bis zum militärisch Notwendigen ausbauen.
Aber was macht man dann am Ende, wenn man unweigerlich vielleicht an den Punkt kommt, dass man die geforderte Aufwuchssumme oder die Zahl an Rekruten durch die Freiwilligkeit nicht bekommt und das mit der Wehrpflicht so problematisch ist? Muss man dann die Anreize erhöhen? Gibt es dann zum Führerschein noch ein Auto dazu oder wie kann das sein?
Also er fängt ja langsam an. Er will ja im nächsten Jahr 5.000 Leute gewinnen. Ich halte das für realistisch. Das ist aber keine Zahl, die auf Dauer die Personalprobleme der Bundeswehr lösen wird. Aber ich sage, es ist ein pragmatischer Ansatz, dem auch interne Maßnahmen jetzt folgen müssen. Also Sie hatten angesprochen, die Art und Weise der Musterung. Da müssen völlig neue Ideen her. Es gibt viele junge Menschen, die sich mehrfach bewerben. Das wissen wir. Bei 5, 6 Arbeitgebern bewerben sich die. Da muss viel schneller reagiert werden. Das ist jetzt kein Ratschlag von mir, der absolut neu ist. Das wissen die Leute da im Personalamt selbst. Aber wochenlange Wartezeiten, das nimmt ein junger Mensch heute nicht mehr hin, sondern da muss sehr zügig dann mit einer solchen Bewerbung umgegangen werden. Und der dritte Punkt ist auch, die Freiwilligen haben ja auch ein Rücktrittsrecht, während sie schon bei der Bundeswehr sind. Und da muss eben die Personalbindung auch besser funktionieren. Und da gibt es gute Ansätze. Ich habe mich gerade jetzt die Tage da an der Führungsakademie mit einer Kompaniechefin unterhalten, die in der Grundausbildung ganz neue Wege gegangen ist, bei den Fallschirmjägern sogar, die durchaus Erfolg mit diesem neuen Ansatz hat. Also da darf man mal gespannt sein, wie das System innen, von innen heraus mit dieser Herausforderung umgeht.
Okay, dann können wir vielleicht demnächst mal über solche möglichen Ansätze reden. Es betrifft ja auch nicht nur die ganz jungen Leute. Wir hatten ja schon hin und wieder im Podcast thematisiert, dass auch ältere Leute, also auch die im Reservistenalter sind, die wieder was machen wollen bei der Bundeswehr, dass die durchaus Schwierigkeiten haben, da irgendwie vernünftigen Kontakt zu bekommen. Da haben wir nicht nur eine Mail bekommen und gelesen und auch mit den Leuten kommuniziert. Punkt an dieser Stelle. Schauen wir jetzt mal Richtung Baltikum, Herr Bühler. Seit einigen Wochen sind deutsche Soldaten in Litauen, um vorzubereiten, dass dort in naher Zukunft, sage ich mal, eine ganze deutsche Brigade stationiert werden kann. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass die Bundeswehr das macht. Also nicht im Ausland, klar, da war man ja schon öfter irgendwo und ist auch jetzt in Litauen, aber dass man dort wirklich stationär eine Bundeswehrbrigade hat, das gab es eigentlich noch nicht, ne?
Also das gab es noch nicht. Wir haben zwar ein deutsches Kampftruppenbataillon in Illkirch in Frankreich, das liegt da südlich von Straßburg, aber das liegt so dicht an der deutsch-französischen Grenze dran, dass es gar nicht vergleichbar ist mit Litauen. Für die Brigade in Litauen vorgesehenen Standorte, die liegen nicht weit weg von der Grenze nach Weißrussland, nach Belarus. Und dann ist die Größenordnung natürlich eine ganz andere. 700 Soldaten in Illkirch, 5000 plus Soldaten in Litauen, jeweils zivile Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit eingerechnet. Zum Dritten, und das ist auch eben neu, geht es bei dieser Stationierung um eine Stationierung innerhalb der NATO-Verteidigungsplanung. Das heißt, die Brigade wird an den Ort verlegt, wo auch im Einsatzfall ihr Einsatzraum wäre. Wir machen also das, was die Amerikaner, die Briten, Franzosen, Kanadier, Belgier, die Niederländer während des Kalten Krieges jahrzehntelang bei uns auch in Deutschland gemacht haben, also auch mit Familien.
Und es gibt ja nicht nur Litauen als baltischen Staat, auch Lettland, Estland haben natürlich erweiterte Schutzbedürfnisse. Dort passiert Ähnliches?
Ja, die Briten haben die Verantwortung in Estland übernommen, so wie wir in Litauen, die Kanadier und die Dänen in Lettland und die Amerikaner in Polen. Ferner gibt es, wenn man jetzt weiter nach Süden geht, in der Slowakei, in Rumänien auch diese multinationalen Gefechtsverbände, die zum Teil jedenfalls zu Brigaden gemacht werden sollen. Ja, Sie sagen, passiert dort Ähnliches. Ja, es passiert etwas Ähnliches. Nur haben die anderen Staaten entweder noch nicht entschieden oder sie streben ein Rotationsmodell an. Das heißt, ein Modell, das bisher auch schon da war für die multinationalen Verbände, dass man alle halbe Jahr oder in Einzelfällen auch länger dort bleibt und dann durch ein anderes Bataillon abgelöst wird.
Das war ja in Verträgen mit Russland auch so geregelt, dass man da nur Truppenteile hinschafft, die man sozusagen rotieren lässt, dass man da nicht dauerhaft ein bestimmtes Truppenteil dort hat. Welche Aufgaben, welche Funktion wird diese Brigade haben? Ich glaube Panzerbrigade, welche Nummer? 45 ist das dann, ne?
45, die gab es noch nicht in der Bundeswehr, ja. Die ist also neu, diese Nummer. Die Brigade soll einen sehr hohen Grad an Einsatzbereitschaft haben. Das heißt, sie muss zwischen 0 und 10 Tagen einsatzbereit sein. Dementsprechend muss sie personell und materiell natürlich voll aufgestellt sein. Darüber hinaus muss sie sich ständig in Übung halten, um diese hohe Bereitschaft permanent auch aufrechterhalten zu können. Da die Soldaten auch mal auf längeren Lehrgängen weg sind, dann in Deutschland, muss die Personalstärke nach meiner Auffassung sogar über 100% liegen, um Vakanzen zu vermeiden und tatsächlich die 100% zu halten. Die Brigade muss nach Qualität und Quantität das Beste sein, was die Bundeswehr bieten kann. Ihr Auftrag ist glaubwürdige Abschreckung und die funktioniert nur, wenn Qualität und Quantität entsprechend ist. Und es ist im Ernstfall die Verteidigung des Bündnisgebietes im Rahmen der NATO-Operationsplanung.
Und diese Aufgaben sind wirklich leistbar mit 5000 Mann? Also im Krieg mit Russland geht es ja um ganz andere Dimensionen.
Ja, aber die Panzerbrigade 45 wird nicht alleine sein. Sie gehört einer Division an in Deutschland, der 10. Panzerdivision. Diese Division mit den anderen drei Brigaden würden in einem Spannungsfall ebenfalls nach Litauen verlegt. Dann sprechen wir aber schon von mehr als 20.000 Soldaten. Und hinzu kommt, dass auch diese in ein NATO-Kräftedispositiv eingebunden sind, das in den Verteidigungsplänen jetzt bereits vorgeplant ist. Also die stehen da nicht alleine da.
Vielleicht können Sie an dieser Stelle mal kurz sagen, Herr Bühler, was zu dieser Brigade eigentlich alles dazugehört. Also Panzerbrigade, 45 Panzer, sagt ja schon einiges. Soldaten, 5000 Soldaten, das sind aber nicht alle Soldaten, die da mit dem Gewehr im Anschlag übers Feld rennen oder im Panzer sitzen.
Nein, das sind verschiedene Truppengattungen. Wie wir sagen, insgesamt ist die Brigade zum Gefecht der verbundenen Waffen befähigt. Das heißt, sie hat verschiedene Waffensysteme, die sie zum Einsatz bringen kann. In einem Panzerbataillon, in einem Panzergrenadierbataillon, ein Artilleriebataillon gehört dazu, jeweils mit den modernsten Waffensystemen, also die modernste Version des Leopard, dann den Puma. Und beim Artilleriebataillon ist es die Panzerhaubitze 2000, ein Versorgungsbataillon, eine Panzerpionierkompanie, eine Aufklärungskompanie. Und dazu kommen im Spannungsfall dann Kräfte auch der Luftwaffe, zur Flugabwehr, Feldjäger, ABC-Abwehrkräfte, Sanitätskräfte, Logistikkräfte.
Und wie wird dann so eine große Truppe, ich sag mal, eingenordet, ne? Also sagt man denen, die Russen, die kommen vielleicht bald. Könnt ihr mir vorstellen, dass bei so einer Aussage auch viele der Soldatinnen und Soldaten dort aufhorchen und sich denken, naja, so realistisch finden wir das für die nahe Zukunft jetzt auch nicht.
Naja, so formuliert man das natürlich nicht. Die Soldaten kennen die Lage ja, in der sie dort stationiert werden und warum. Sie werden auch ständig auf dem Laufenden gehalten, was neue Entwicklungen angeht, wenn irgendwelche Anzeichen da sind, wenn irgendwelche Dinge passieren in Belarus oder in Russland, was für sie von Relevanz wäre. Sie kennen ihren Auftrag, den Auftrag der Abschreckung. Sie wissen, dass sie deshalb hohe Einsatzbereitschaft zeigen müssen. Und sie werden das, was sie schützen müssen, auch Land und Leute Litauens kennenlernen in Zukunft. Und auch das ist unheimlich wichtig. Denn fremde Truppenteile irgendwo hinzuschicken und zu sagen, so jetzt verteidige mal schön, das ist nicht der richtige Ansatz, sondern das kann nur funktionieren, wenn da auch eine Bindung da ist zur Bevölkerung in Litauen, wenn eine Bindung da ist an das Terrain, an das Gelände, an das Land.
Aber wie gesagt, man muss ja irgendwie, ich hatte vorhin gesagt, einnorden, also man muss ja auch irgendwie motivieren. Die Soldaten, die sollen ja dorthin auch ihre Familien mitnehmen. Wenn man tatsächlich glaubt, dort könne in durchaus absehbarer Zukunft Krieg sein, dann nimmt man doch seine Familie nicht mit hin, oder?
Also sie sind ja deshalb da, damit dort kein Krieg ausbricht. Sollte sich die Lage so verschlechtern, dass ein Angriff droht, dann werden natürlich die Familienangehörigen aus dem Gefahrenbereich gebracht, im Zweifel nach Deutschland. Hier wird es Eventualfallplanungen geben müssen, ähnlich wie bei den Alliierten, die damals in Deutschland stationiert waren.
So, dann schauen wir uns mal den Weg der Dinge an, Herr Bühler. Man überlegt sich das ja nicht irgendwie in einer Nacht und sagt dann, morgen ist es so, sondern das hat ja natürlich auch, man muss es planen und was auch immer. Es dauert alles lange, die Entscheidung. Wie kann man diesen Weg mal ein bisschen nachvollziehen?
Ja, das ist eigentlich eine Entscheidung, die noch gar nicht lange zurückliegt. Deutschland stellt seit 2017 einen multinationalen Gefechtsverband mit einem deutschen Anteil von ca. 800 Soldaten auf Rotationsbasis mit Norwegen und den Niederländern zusammen für Litauen. Die NATO hat nach 2022 entschieden, diese Gefechtsverbände aufzubohren sozusagen zu einer ganzen Kampfbrigade. Bundeskanzler Scholz hat bei einem Besuch in Litauen im Jahr 2022, muss im Herbst gewesen sein, glaube ich, zugesagt, dass Deutschland eine Brigade für Litauen stellen will mit etwa 5000 Dienstposten. Und seither ist eine Brigade des Heeres in Deutschland genau für diese Aufgabe in erhöhter Einsatzbereitschaft, nämlich die Panzergrenadierbrigade 37 aus Frankenberg-Sachsen. Minister Pistorius hat die Zusage des Kanzlers bei einem Besuch in Litauen im letzten Jahr, also es ist fast ein Jahr her jetzt, präzisiert, indem er die permanente Stationierung dieser Brigade 45 jetzt, in Litauen ankündigte. Also er bezeichnete dies als Leuchtturmprojekt der Zeitenwende. Der Bedarf ist aus den NATO-Beschlüssen, zum Beispiel auf dem Gipfel in Vilnius 2023 und darauf aufbauenden Verteidigungsplanung der NATO abgeleitet. Anfang des Jahres jetzt, 2024, wurde im Ministerium entschieden, dass die Litauen-Brigade eine neue Brigade des Heeres sein wird. Das heißt, on top zu den bestehenden Heeresstrukturen dazukommt, materiell und auch personell. Und das ist auch wichtig, wenn man die Herausforderungen dann anschaut zu Material und zu Personal. Schon im April 2024 verlegte dann ein Vorkommando von 20 Soldaten unter großem Medieninteresse, nicht nur bei uns, sondern eher noch größer Medieninteresse dort vor Ort in Litauen, nach Litauen. Das ist der Stand der Dinge bis heute.
20 klingt ja noch nicht so viel. Wie geht es dann mit diesen 20 weiter? Die müssen ja auch ein bisschen was tun. Also wie ist der weitere Lauf der Dinge?
Im Herbst wird daraus mit zusätzlichen 120 Soldaten dann ein Aufstellungsstab nach Litauen verlegt, der mit den dortigen Behörden die Verlegung der Truppenteile, die Unterbringung regeln soll, sowohl in Kasernen wie auch in den Wohnungen oder Häusern. Daneben auch zivile Aspekte behandeln soll mit den Behörden, deutsche Schulen, Kindergärten beispielsweise. 2025 soll die Brigade aufgestellt sein, zum Teil noch in Deutschland, und dann Zug um Zug, so wie die Unterkünfte, die Kasernen, aber auch die Wohnungen fertig werden, nach Litauen verlegen.
Und wann soll alles fertig sein? Wann soll alles funktionieren vor Ort?
2027 soll die Brigade 45 voll einsatzbereit sein. Sollte wieder erwarten, die Infrastruktur nicht fertig werden, dann steht dann immer noch die Panzerbrigade 37 aus Frankenberg, Sachsen, als Zwischenlösung zur Verfügung.
Aber es ist nicht so wahrscheinlich, dass es nicht fertig wird. Es geht ja nicht um Stuttgart 21 oder ein anderes Bauprojekt in Deutschland, sondern es ist ja in Litauen, oder?
Genau. In Litauen hat das Projekt eine ganz hohe Priorität. Der Premierminister selbst leitet einen Regierungsausschuss, der die notwendigen Arbeiten in Litauen koordinieren soll. In der Bevölkerung gibt es übrigens hohe Zustimmungswerte, mehr als 85%. Es wird sogar in Kauf genommen, dass der Staat Litauen eine Solidaritätssteuer erhebt, genau für diese Aufwendungen. Litauen hat ein ganzes Paket übernommen. Es zeichnet für den Bau der Kasernen, und das ist schon viel, was da zu bauen ist für über 5000 Soldaten und ihr Gerät. Die Erweiterung der Übungsplätze, die dringend erforderlich ist, den Bau von Wohnungen und Häusern für die Familien und die Einrichtung von deutschen Schulen und Kindergärten ist in der Verantwortung der Behörden. Gerade bei den Häusern und Wohnungen ist es schwierig, weil Litauen eine Quote von 85% Eigentumswohnungen und Häuser, die im Eigentum der Bewohner dort sind, haben und dementsprechend wenig Mietraum dann zur Verfügung steht. Also hier muss einiges getan werden. Darüber hinaus haben sie sich die Ertüchtigung von Straßen und Brücken, des Flughafens, auch der Schienenwege entschieden. Die Planungen sind nach den Aussagen aus Litauen weitgehend abgeschlossen. Die Bauarbeiten werden im Herbst beginnen.
Wir wissen ja, wie groß das Problem ist mit der Ausrüstung der Bundeswehr, wie lange es dauert, Nachbeschaffungen zu beschließen, zu organisieren. Man könnte fast vermuten, 2027 wird die Brigade in Litauen fast das einzige Truppenteil des Heeres sein, das dann so ausgerüstet ist, wie es eigentlich vorgesehen ist.
Ja, da es ja schnell gehen muss oder verhältnismäßig schnell gehen muss, muss das gesamte Material aus den aktiven Heeresstrukturen, den aktiven Bataillonen in Deutschland entnommen werden. Das heißt, jedes Bataillon in Deutschland wird zunächst Material abgeben müssen, und es wird dann erfahrungsgemäß lange Zeit dauern, bis das Material nachbeschafft wird. Dabei ist die Bundeswehr noch deutlich von der Vollausstattung mit Material entfernt. Ich habe neulich von einer durchschnittlichen Zahl von 60% gehört. Die mag etwas pessimistisch sein, aber viel mehr werden es auch nicht sein. Das heißt, die Bundeswehr muss noch einige Zeit mit der Mangelverwaltung leben. Sie wird durch diese 100% Ausstattung dieser neuen Brigade noch größer werden.
Wie sieht es mit dem Personal aus? Um das muss man sich keine Sorgen machen. Ich meine, es müssen ja alle freiwillig die Hand gehoben haben, wenn sie dann mal irgendwann dort sind.
Also das Personal muss fertig ausgebildet aus bestehenden Bataillonen herausgenommen werden. Das ist richtig. Und es besteht zudem ein Freiwilligkeitsgebot. Aber ich kenne da eine Zahl, und die macht mich schon hoffnungsfroh. Es sollen 1600 Bewerbungen gegeben haben für diesen Aufstellungsstab von 140, 150 Leuten. Ich glaube, mit einem solchen Verhältnis kann man sehr zufrieden sein. Dennoch, es müssen die sozialen und finanziellen Rahmenbedingungen und Anreize für eine solche permanente Auslandsstationierung geschaffen werden. Sowas hat es, das fragten Sie ja eingangs ab, sowas hat es bisher noch nicht gegeben. Das heißt, unsere Gesetze und unsere Verordnungen, die ja alles regeln, auch in der Bundeswehr, die sind für einen solchen Fall nicht geschaffen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, was dort alles verändert werden muss, wenn man denkt an finanzielle Entschädigungen für mehr geleisteten Dienst. In Deutschland ist es nur möglich, dass man das mit Freizeit ausgleicht, einfach, dass das Geld nicht abfließt. Im Ausland geht das natürlich nicht und gerade dort nicht, wo eine hohe Einsatzbereitschaft erforderlich ist. Da muss es schon mal 3 Tage am Stück an Übungen geben, wo keine Freizeit dazwischen ist. Und dann gibt es nicht 1 Tag oder 2 Tage Freizeit, sondern das muss dann finanziell ausgeglichen werden. Sonst kann so ein Verband die Einsatzbereitschaft nicht halten. Also da gibt es unterschiedlichste Dinge, auch mit der Regelung der Pendler. Wie oft können sie nach Hause fliegen? Wird das bezuschusst? Wird das nicht bezuschusst? Und so weiter. Da sind also eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen betroffen. Es gibt jetzt einen ersten Entwurf eines sogenannten Artikelgesetzes. Ein Artikelgesetz betrifft die Änderung von mehreren Gesetzen und deshalb Artikelgesetz. Das ist jetzt in die Ressortabstimmung gegangen, hat sich der Bundeswehrverband, wie ich höre, sehr verdient gemacht und auch der Bundesvorsitzende. Und wir werden sehen, was unterm Strich dann rauskommt, wenn Ende des Jahres dieses Artikelgesetz zur Abstimmung steht. Aber letztlich, lassen Sie noch mal eins sagen, was ich vorhin auch noch mal unterstrichen habe. Letztlich ist der beste Anreiz der Dienste in Streitkräften, die gut und modern ausgerüstet sind, in denen zeitgemäß geführt wird, körperlich fordernd ausgebildet wird und in dem ein plausibler Auftrag dann auch durchgeführt wird von diesem Truppenteil. Und das ist eine ganz hohe Attraktivität jenseits von finanziellen Zuwendungen.
Aber auf finanzielle Dinge will ich kurz noch mal zu sprechen kommen. Haben Sie eine Ahnung, wie teuer das eigentlich alles wird?
Also es gibt noch keine belastbaren offiziellen Angaben, jedenfalls nicht öffentlich. Klar ist aber auch, dass noch kein Geld in der Finanzbedarfsanalyse, also die Grundlage für den Bedarf im Haushalt 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes ist, eingeplant ist. Konkret heißt das, dass in den 6,7 Milliarden Mehrbedarf, die der Minister Pistorius jetzt angemeldet hat, noch keine substanziellen Beiträge für die Aufstellung der Brigade enthalten sein können. Das ist der erste Punkt, den man festhalten muss. Und dann, wenn es darum geht, eine Panzerbrigade in vollem Umfang, materiell und auch personell, on top auf die Heeresstrukturen draufzusetzen, dann ist es ein Milliardenunternehmen. Und die Betriebskosten pro Jahr, die werden sich auch in hoher dreistelliger Millionenhöhe bewegen.
Wissen Sie, Herr Bühler, das zum Abschluss gefragt. Ich habe mitunter ein bisschen den Eindruck, dass das am Ende eigentlich alles gar nicht wirklich gewollt war. Dass es fast sowas war wie die Geschichte mit diesem Schabowski-Zettel auf der Pressekonferenz, den er da bekommen hat, Stichwort Mauerfall, wo er dann gesagt hat, also ich denke, das ist sofort, unverzüglich. Haben Sie bestimmt auch noch im Kopf dieses Bild. Ja, da ist was in die Welt gesetzt worden, das man schlicht nicht mehr zurücknehmen konnte. Ob es dann tatsächlich so beabsichtigt war, darf natürlich bezweifelt werden. Und hier?
Also ich glaube, es war schon beabsichtigt, denn das ist ja von der NATO vorher beschlossen worden, von den Staats- und Regierungschefs. Also der Kanzler Scholz war ja da selbst mit dabei, als dieses Force Model im Englischen, das Kräftemodell der NATO für die Zukunft da beschlossen worden ist und die dahinterliegenden Verteidigungspläne besprochen worden sind. Das ist schon der Fall. Ich halte es auch für absolut richtig, dass man so vorgeht. Man hat einfach nicht die Zeit, einen solchen Truppenkörper nach Litauen zu verlegen, wenn es tatsächlich ernst wäre. Und der Abschreckungseffekt ist auch entsprechend höher. Also ich sage, wie auch immer die Entscheidung zustande gekommen ist, wir wissen das nicht. Es gibt Gerüchte, deshalb sprechen Sie es ja auch an, aber die Entscheidung ist dennoch richtig.
Da hat sich der Merkel-Satz bei Herrn Scholz wahrscheinlich tief im Kopf festgesetzt. Wir schaffen das.
Der ja auch nicht ganz falsch ist.
Okay, dann das zum Thema Litauen-Brigade. Wie eingangs schon gesagt, soll es das zu diesem Thema fürs Erste gewesen sein. Wir wollen zeitnah auch mit den Soldaten vor Ort ins Gespräch kommen, bei ihnen mal fragen, wie es aus ihrer Sicht so aktuell läuft, wie der Stand der Dinge ist. Und damit kommen wir zur Abteilung Hörerfragen. Da wird sicher auch die eine oder andere Frage heute dabei sein, bei der man deutlich hört, dass die Fragesteller also nicht wirklich auf einer Linie mit Herrn Bühler liegen, dass da auch teils schon sehr kritisch hinterfragt oder entgegengehalten wird, aber das ist ja auch so gewünscht. Wir wollen über verschiedene Ansichten, Ansätze sprechen, niemanden verteufeln, niemanden in eine Ecke stellen oder Fragen einfach unter den Tisch fallen lassen, nur weil man vielleicht mit der Intention der Fragesteller nicht konform geht. Also insoweit sind wir aber mit Ihnen, Herr Bühler, da an der richtigen Stelle, glaube ich, zwar durchaus mit klarer Haltung, aber eben offen für Diskussion. Ich sage das vorweg, weil die Frage, die jetzt kommt, doch gleich eine sehr konfrontative ist. Die Mail kommt von Olaf Franke aus Sachsen. Ich lese mal vor. Herr Bühler, als NATO-General haben Sie gelernt, immer ein klares Feindbild vor Augen zu haben. Erst die Sowjetunion mit den Warschauer Vertragsstaaten, danach die Achse des Bösen, welche offensichtlich durch die Russische Föderation ergänzt wurde. Als Quellen für Ihre Analysen nutzen Sie offenbar ausschließlich die Leitmedien, westliche Nachrichtendienste und ukrainische Quellen. Woher nehmen Sie diese Gewissheit? Ist es in Zeiten des Krieges nicht wichtiger, anstatt der Propaganda zu folgen? Cui bono, also wem nützt das zu fragen oder hin und wieder die Ursachen des Krieges zu erforschen? Liegt nicht dort der Schlüssel zum Frieden, anstatt in der Hysterie der Eskalation für einen schier unmöglichen Sieg? Zitat Ende. Ich glaube, hier sind einige, mal positiv formuliert, diskussionswürdige Ansätze drin. Lassen Sie mich mal hinten beginnen, Herr Bühler, bei diesem schier unmöglichen Sieg, wie Herr Franke schreibt. Sie sehen das ja bekanntlich anders. Warum?
Komme ich gleich drauf. Aber lassen Sie mich erstmal
generell was dazu sagen, genau.
Ja, genau, generell dazu sagen. Es sind auch ein paar Ansätze drin, die mit mir nicht diskutabel sind. Und die müssen wir erst klarstellen, bevor wir in die Sachdebatte einsteigen. Also als NATO-General habe ich nicht gelernt, immer ein klares Feindbild zu haben. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Ich habe gelernt zu erkennen, woher Bedrohungen kommen, wie man Bedrohungen entgegnen kann. Ich habe gelernt über Konfliktverhütung, Konfliktvermeidung, durch Vorbereitung der Streitkräfte einen Angriff abzuwehren und ihn am Ende auch erfolgreich zu bestehen. Das ist etwas anderes, als ein Feindbild zu haben. Was Russland angeht, gehöre ich einer Generation an, die viel auf die Partnerschaft mit Russland gesetzt hat. Das begann bei mir 1992. Wenn Sie erst kurz bei uns im Podcast sind, dann können Sie das nicht wissen. Aber das begann mit einer gemeinsamen Generalstabsausbildung mit einem russischen Offizier bei den Amerikanern im Jahr 1992. Also bei mir kamen erste Zweifel im Jahr 2008 mit dem Krieg gegen Georgien. Alles andere vorher löst bei mir noch keinen Zweifel aus, aber wenn ich jetzt in der Rückschau anschaue, bis in das Jahr 1999, dann mache ich mir schon Vorwürfe, dass die Zweifel mir nicht früher kamen. Noch 2010 war aber Russland ausweislich der damals neuen NATO-Strategie, die ist 2010 erlassen worden, ein NATO-Partner. Also ernsthafte Zweifel hatte ich dann erst im Jahr 2014, verbunden mit der Einsicht und der Notwendigkeit, etwas tun zu müssen, was uns sicherer macht, nämlich die Landesverteidigung, die Bündnisverteidigung wieder zu stärken. Parallel dazu ging der Partnerschaftsglaube auf der politischen Ebene bei uns weiter, wie wir heute wissen und wie wir heute mehrheitlich auch sagen, dass es falsch war, bis zu einer völligen Abhängigkeit bei der Gasversorgung. Also verloren habe ich meine Illusionen erst allerdings beim Kriegsausbruch. Russland hat sich selbst zum Feind erklärt. Also ich fühle mich und uns durch Russland bedroht, ja. Aber Feindgefühle habe ich nicht, schon gar nicht gegenüber dem russischen Volk oder der russischen Kultur. Die Russen werden von einem Alleinherrscher und seinem System missbraucht, erkennen es aber nicht, genauso wie meine Vorfahren, also die Generation meiner Großeltern, genauso wie es denen durch das Nazi-Regime gegangen ist. Und letzter Punkt, was die Quellen angeht, da bin ich sehr kritisch und bilde mir meine eigene Meinung. Da lasse ich mir auch nichts einreden. Ich habe viele in- und ausländische Medien abonniert und lese auch durch die Abonnierung von Presse- und Medienspiegel, also themenbezogen auf den Ukraine-Krieg, eine Vielzahl von Publikationen. Ich schaue mir bewusst auch russische Agenturen an, russische Medien an. Wir haben uns im Podcast auch häufig mit anderen Meinungen befasst. Westliche Medien mit Propaganda gleichzusetzen, wie es bei Ihnen anklingt, das lasse ich auch nicht gelten. Der aus der Medienwissenschaft kommende Begriff des Leitmediums wird dabei zu häufig falsch verwendet. Herr Reisinger, nachdem das jetzt klargestellt ist, jetzt können wir zur Sachdebatte zurückkehren.
Okay, wie war nochmal die Frage? Das ging um den schier unmöglichen Sieg, also eine Eskalation für einen schier unmöglichen Sieg. Also Sie halten es nicht für völlig unmöglich, dass die Ukraine da diesen Krieg gewinnt?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich habe ja schon mal gesagt, wir haben da keine Glaskugel dafür. Auch Herrn Franke hat ja ein bisschen Zweifel, sonst würde er ja nicht schier sagen, unmöglicher Sieg, sonst würde er ja dogmatisch sagen, unmöglicher Sieg. Also man weiß es nicht. Wir wissen, was die Ukraine geleistet haben in 2 Jahren Abwehrkampf, dass sie die Russen vertrieben haben, wieder aus dem Bereich Kiew, Kharkiv bis rüber nach Luhansk, unten aus Cherson. Wir wissen auch, dass die Zusagen oder die zugesagten Waffensysteme zu spät entschieden wurden, dass sie zu langsam kamen, insbesondere im Jahr 2022 und jetzt auch im Winter 23, 24 bis ins Frühjahr hinein. Das wissen wir alles, aber ich kann Ihnen sagen, ich traue mir nicht zu sagen, dass der Sieg der Ukraine unmöglich ist. Wenn man Sieg so definiert, dass sie den Angriff zum Stoppen bringen und dass sie den Russen die Grundlagen nehmen für ihr Verbleiben in der Ukraine, nämlich sie vom Nachschub abschneiden und andere Maßnahmen ergreifen, um die Ukraine, wie sagt der Ben Hodges immer, unbewohnbar zu machen für die Russen.
Und noch eine Frage, die kommt von Guido Stepken. Auch der ist jetzt nicht sonderlich vertrauensselig und hinterfragt die ein oder andere Sache. Ich nehme eine raus. Zitat: Bei all dem Siegen der Ukraine fragt man sich natürlich, warum Selenskyj die Soldaten ausgehen. Vor 4 Monaten nannte Selenskyj die Zahl von nur 31.000 Gefallenen. Andererseits braucht Selenskyj seit 5 Monaten schon dringend 500.000 weitere Soldaten. Zitat Ende. Also Herr Stepken sieht da eine deutliche Diskrepanz und vermutet, dass da irgendwer nicht die Wahrheit sagt. Die Frage also, ich sage es mit meinen Worten, ist da ein Widerspruch, ein tatsächlicher oder nur ein scheinbarer?
Also er hat in der Tat von 31.000 Gefallenen gesprochen und ich meine, dass wir das damals auch besprochen haben, Herr Deisinger. Ich bin der Meinung, dass ein Präsident, der eine große Präsidialverwaltung hat, der angewiesen ist auf die Zuarbeit mindestens des Verteidigungsministeriums, mindestens auch des Innenministeriums und also von anderen Ministerien will ich gar nicht sprechen, was Rentenansprüche angeht oder finanziellen Ausgleich und. Das heißt, es gibt in der Regierung und im Präsidialamt eine exakte Aufstellung, wie viel Soldaten dort gefallen sind. Und ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass Selenskyj, der ja durchaus parteipolitisch auch in der Kritik steht, dass es ihm möglich war, ich weiß jetzt nicht genau, vor 4 Monaten, sagen Sie, kann hinkommen, dass er von 31.000 Gefallenen spricht, wenn die Zahl eine andere wäre, also wenn sie höher wäre oder tiefer wäre, dann würde das ganz sicher auch in den Medien dort in der Ukraine eine Rolle spielen. Die 2, 3 Zeitungen, so durchblättert, der Ukraine, sind sie schon gegenüber ihrem eigenen Präsidenten in innenpolitischen Fragen durchaus sehr kritisch. Und das wird er nicht tun. Die 5 Monate und die 500.000 weitere Soldaten, das ist schon etwas älter, die Forderung. Sie kommt ja noch vom ehemaligen Generalstabschef Saluschny, der General Sirski dann nochmal überprüft hat. Also offensichtlich ist es jetzt deutlich niedriger. Die Ukraine hat im Augenblick etwa 900.000 Soldaten unter Waffen. Die sind natürlich nicht alle in der Front eingesetzt, sondern die Außengrenzen sind ja lang, auch im Norden, auch Richtung Belarus. Auch die Küsten müssen gesichert werden. Auch das Inland muss gesichert werden, Stichwort Luftverteidigung. Also sie haben zahlenmäßig genügend Soldaten, aber sie haben an der Front zu wenige, die sie auswechseln können. Also zu wenig Kampftruppe, die sie rotieren lassen können, die mal 2 Wochen lang an der Front sind und dann wieder eine Woche pausieren können und dergleichen mehr. Aus diesen Gründen heraus wurde diese Zahl in die Welt gesetzt, die aber heute weitaus tiefer ist. Ich meine, dass es so um die 200.000 sind.
Und das war's mit Folge 221 unseres Podcasts. Damit sind wir durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Anmerkungen, Hinweise, Lob, Kritik sind natürlich auch gern gesehen. Herr Bühler, Ihnen ein feines Wochenende. Nochmal richtig erholen vor dem Urlaub. Wir hören uns wahrscheinlich am Dienstag kommende Woche wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.